Verfolgung und Leiden im Reich Gottes, das ist eine Realität. Und in der Schrift heißt es, dass alle, die Jesus nachfolgen, auch Verfolgung erleben werden. Wir wissen auch, auf dieser Erde gibt es Leid. Das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Aber die Art und Weise, wie wir auf Leid und Verfolgung reagieren, macht den Unterschied aus. Weil wir können bitter werden oder wir können sagen, Herr, mitten im Leid drin möchte ich dich kennenlernen und dir begegnen und möchte im Glauben wachsen. Denn er ist die Quelle unserer Freude. Und Jesus ist bei uns, auch mitten im Leid. Ja, wie du gesagt hast, es ist nicht ein Wohlergehen, hast du, glaube ich, gesagt. Es ist einem nicht wohl, aber man kann Friede und Freude mitten im Leid erleben. Weil wir wissen, dass er die Quelle unserer Freude ist. Das große Vorbild im Neuen Testament ist natürlich Paulus, der viel Leid ertragen hat. Und ich möchte aus dem 2. Korinther vorlesen, und zwar Vers um Vers, was er dort beschreibt. Ihm wird die Apostel, sein Apostelsein in Frage gestellt. Und er muss sich verteidigen, er macht das aber nicht gerne, weil er sich eigentlich gar nicht verteidigen möchte. Und so schreibt er, sie, das sind diejenigen, die ihn angreifen, sind Diener des Christus. Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Und dann zählt er auf. Ich habe weit mehr Mühsal. Über die Maßen viele Schläge ausgestanden. Ich persönlich wurde 5-mal für Jesus geschlagen. Er spricht über die Maßen, er weiß gar nicht mehr, wie viel, wie oft er geschlagen wurde, um Christi willen. War weit mehr in Gefängnissen. Roberto saß, ich weiß nicht wie viel Mal im Gefängnis in China. Paulus weit mehr. Öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. Da möchte ich ein bisschen ausholen. Ich habe mich da schlau gemacht, das war diese alttestamentliche Strafe. 40 weniger einen, also dass du ja nicht mehr als 40 heißt es, damit du ihn nicht demütigst. Aber das waren natürlich, da wurden sie ausgepeitscht. Und wer die Passion Christi gesehen hat, der sieht, wie brutal das ausgesehen hat. Und da war, sein Rücken war offen. Ja, das hat geblutet. Da waren richtige Wunden in seinem Rücken. Und damals wusste man nichts von Bakterien und allerlei. Dann hat man ihn in den Sand geschmissen und dann ging es wahrscheinlich Monate, bis das verheilt ist. Und auch nie mehr richtig zusammengewachsen, Narben, und es zieht und schmerzt ständig. Aber dann hat er es noch einmal erlebt, und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. 5-mal wurde er ausgepeitscht. Es gibt einen Schriftsteller, Van Green heißt er, der hat ein Buch geschrieben, Paulus, der Apostel. Da gibt es ein Kapitel, das heißt der Rücken. Und das Kapitel fängt so an. Ah! Ah! Und beschreibt, wie Paulus am Morgen früh seine Wunden behandelt werden von Freunden, die ihm versuchen, da Erleichterung zu bringen. So hat der große Apostel gelitten. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen. Das sind wahrscheinlich römische Strafen gewesen. 1-mal gesteinigt worden. So eine Steinigung. Ich denke, man hat wahrscheinlich den Paulus einfach nicht mehr wiedererkannt, wie ihm das alles zugesetzt haben muss. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht, wahrscheinlich einfach auf dem Meer. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von eigenem Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Mit anderen Worten, er war nie außer Gefahr. Ständig in Gefahr. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst. Ja, hat ihn Gott nicht versorgt. Oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Und dann trägt er auch noch die Sorge für die Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Darf er nicht schwach sein? Das ist 2. Korinther 11, 23 bis 29. Aber es ist erstaunlich, im Kolosser sagt Paulus etwas ganz Interessantes. Aber zunächst noch diese Stelle hier. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, nehmen wir mal an, Jesus ist nicht auferstanden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. So viel hat er erlitten für Christus. Und jetzt angenommen, Jesus ist nicht auferstanden, dann war alles umsonst. Aber er sagt, preis dem Herrn, Jesus ist auferstanden und es lohnt sich. Das ist auch das, was wir von unseren Freunden auf dem Feld hören, die verfolgt werden. Sie sagen, die Herrlichkeit ist es wert. Dann die Kolosserstelle, die mich lange beschäftigt hat. Jetzt freue ich mich in den Leiden. Er freut sich in den Leiden. Für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Was steht denn noch aus? Hat Jesus am Kreuz nicht alles verbracht? Muss da noch etwas ergänzt werden? Und ich habe lange nachgedacht, wieso sagt er, dass er an seinem Fleisch ergänzt, was noch aussteht? Nein, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist vollkommen und vollendet. Da kann man nichts hinzufügen oder wegnehmen. Aber was jetzt noch geschehen muss, ist, dass wir liefern. Versteht ihr? Dass das, was am Kreuz geschehen ist, auch rausgeht und zu den Menschen kommt. Wenn ich das mal ein bisschen salopp mit einer Pizzeria vergleichen darf, die Pizza ist fertig, aber die muss noch geliefert werden. In den Häusern warten sie darauf. Und von diesem Leid spricht er. Die Auslieferung, das Verkündigen des Evangeliums, mit dem ergänzt er in seinem Fleisch, was noch aussteht. Weil die Verkündigung des Evangeliums praktisch überall, wo sie das erste Mal geschieht, immer auf Widerstand gestoßen ist und auch immer ein Martyrium mit sich gebracht hat. Und die Gegenden, wo wir unterwegs sind, die haben zum Teil noch nie das Evangelium gehört oder schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und so ergänzen auch unsere Freunde auf dem Feld in ihrem Fleisch, was noch aussteht, durch die Auslieferung, durch das Verkündigen des Evangeliums. Und mit dem nächsten Vers möchte ich schließen, im Hebräer, auch etwas, was mich unglaublich bewegt, diese ersten Gläubigen. Wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, ich nehme an, es war Paulus, aber das lassen wir offen, das ist Spekulation. Tut auch nicht sehr viel zur Sache, aber er schreibt ihnen, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Also das muss man sich so vorstellen. Da wurden Menschen gefangen genommen, weil sie Jesus nachfolgen. Und wurden ins Gefängnis geworfen. Und in diesen Gefängnissen, das kennen wir auch von Zentralasien, wenn da die Verwandten nicht kommen und Essen bringen oder eine warme Decke, dann sterben die dort. Weil die einfach nicht durchgefüttert werden in den Gefängnissen. Das ist auch heute sogar noch in den Spitälern so, auch in der Türkei, im Nahen Osten und in Zentralasien. Da müssen Verwandte kommen und das Essen bringen, sonst werden die einfach sterben. Zwar nicht an der Krankheit im Spital, sondern weil sie einfach verhungern. Und im Gefängnis umso mehr. Aber nun sind hier die Gläubigen, die eben nicht gefangen sind, und da sind ihre Geschwister, die gefangen sind und Hunger leiden und in der Kälte sind und kein Wasser haben. Was tun? Naja, sie haben sich richtig entschieden, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten. Sie sind hingegangen, haben ihnen zu essen gebracht und sich somit selber verraten. Ach, ihr gehört auch zu dieser Bande. Und dann haben sie mit den Gefangenen gelitten und somit wurden ihre Güter einfach freigegeben zum Plündern. Mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt gehen die helfen und sagen, hier, wir haben euch Essen gebracht, warme Decken. Oh, wir werden ausgeraubt. Halleluja, schön, dass die uns auch das Haus plündern und alles wegnehmen. Wie kann man in so einer Situation nur Freude haben? Weil sie etwas realisiert haben, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Das war ihnen absolut klar. Das ist vergänglich, was wir in Christus haben. Das kann uns niemand wegnehmen. Und so möchte ich uns alle auch, gerade im Blick auf die verfolgten Christen, aufrufen, dass wir unsere Herzen nicht an die Dinge dieser Welt hängen. Wir brauchen auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Gott hat uns gesegnet, preis dem Herrn. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Segen um? Hänge ich mein Herz daran oder preise ich Gott darüber und halte ihn immer noch im Mittelpunkt und mache ihn zum Mittelpunkt meiner Freude und sage, nicht das Materielle bringt mir Sicherheit, Freude oder Frieden, sondern die Tatsache, dass ich in Christus bin. Und auch wir haben Leid hier in unseren Breitengraden. Menschen, denen es schlecht geht, die vielleicht Verwandte, ihre Lieben verloren haben oder plötzlich bricht eine Krankheit über einen ein oder ein Unfall. Und manchmal sind es äußere Umstände, wie jetzt ein Krieg, der ausbricht. Wir haben eine Familie bei uns aus der Ukraine, die leben mit uns in Bulgarien und sind traurig, aber trotzdem fröhlich, weil sie in Christus sind. Lasst uns auch immer wieder Christus zentriert sein, auch wenn wir in diesen widrigen Umständen sind. Ja, das war das Bibelwort, das ich weitergeben wollte im Zusammenhang mit Leiden und Verfolgung im Königreich. Ich möchte natürlich nicht in so einer Tiefstimmung abschließen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen nach Bulgarien. Wir haben immer wieder Gästegruppen, Leute aus Gemeinden, Jugendgruppen, die zu uns kommen, wenn ihr einfach mal Missionsluft schnuppern möchtet und einfach mal eine Woche lang oder so mitlaufen möchtet, könnt ihr euch gerne bei uns melden, weil wir bieten das so 3-4 Mal im Jahr an, im Frühling, im Sommer, im Herbst und so weiter. Und da kann man reinschauen und einfach mal mitlaufen und sehen, was da geschieht. Bulgarien ist deshalb spannend, weil wir eine große muslimische Minderheit haben. Es ist ein postkommunistisches Land, man spürt das immer noch und es hat extreme Armut dort unter den Roma. Wir machen auch sehr viel unter den Roma, die dort in Ghettos leben, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und deshalb ist es ein sehr, sehr spannender Einblick, weil da sieht man so recht viel in einer Woche. Also seid herzlich willkommen. Wenn ihr Lehrer oder Lehrerinnen kennt, die einfach mal ein Jahr lang zu uns kommen möchten, wir haben noch Kinder bei uns auf der Base, die wir gerne selber unterrichten, dann meldet euch doch auch. Und ich suche auch immer wieder einen Assistenten, so in den 20ern, 19, 20 Jahre alt, einen, der ein Jahr lang mit mir mitreist. Schon ein gutes Dutzend hatten diesen Job. Aber der letzte ist frühzeitig abgesprungen, jetzt habe ich keinen Assistenten mehr. Also wenn ihr von jemandem wisst oder den eigenen Sohn mal mitschicken möchtet, das ist wirklich eine lebensverändernde Erfahrung. Und hier habt ihr noch meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Ihr dürft euch gerne bei mir melden per WhatsApp oder per E-Mail.